Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Kaum eine Woche vergeht dieser Tage ohne einen neuen Aufschrei, was KI-Tools gerade wieder zu scheinbarer Perfektion gebracht haben. Weniger häufig ist die Rede davon, was eigentlich gerade alles getan wird, damit zum Beispiel keine Menschenrechte verletzt werden durch KI-Systeme. Der Europarat hat sich genau das vorgenommen. Nächste Woche sollen die Verhandlungen beginnen über das erste rechtsverbindliche internationale Übereinkommen zu künstlicher Intelligenz. Und zwar die KI-Konvention. So, Europarat. Abkommen, KI und war da nicht irgendwas mit AI Act? Genau, diese Verwirrung, die kennen auch die Europaratsmitglieder leider sehr gut und ist ja auch nicht so leicht, das alles auseinanderzuhalten. Der Europarat ist nicht die EU und die KI-Konvention ist nicht der AI Act. Aber was ist es dann? Caroline Born ist unsere Korrespondentin in Brüssel und sie sortiert das alles mal für uns und startet mit dem AI Act.
Die EU will bei künstlicher Intelligenz weltweit Standards setzen. Mit dem AI Act, eines der ersten umfassenden Regelwerke für KI.
I think this is also a chance to put a big line under the Brussels effect.
Es könnte, so EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, den Brussels-Effekt unterstreichen, also dass andere Länder nachziehen. Allerdings gibt es ebenso die Befürchtung, dass die EU durch die geplanten Regeln noch mehr abgehängt wird und Innovationen hierzulande ausgebremst werden. Das Gesetz ist auf der Zielgeraden. Nach der vorläufigen Einigung kurz vor Weihnachten soll das EU-Parlament nächste Woche grünes Licht geben. Geplant ist ein risikobasierter Ansatz. Nicht die Technik, sondern die Anwendung von KI soll reguliert werden. Philipp Hacker, Inhaber des Lehrstuhls für Recht und Ethik der digitalen Gesellschaft an der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder, nennt ein Beispiel.
Wenn ich also KI anwende, um eine Geburtstagskarte zu schreiben, dann wird das praktisch gar nicht reguliert. Macht ja auch Sinn, ist dann egal, wenn die falsch ist, dann ist das mein Problem. Wenn ich KI anwende, um damit eine medizinische Operation durchzuführen, dann wird das hochreguliert. Das macht ja auch Sinn, da sind ganz andere Risiken mit drin.
Dann muss eine KI zum Beispiel transparent machen, wie die Technologie Entscheidungen trifft. Auf Druck des EU-Parlaments gibt es zudem Mindeststandards für Basismodelle. Für solche mit systemischem Risiko gelten umfassendere Pflichten. Die EU ist nicht die einzige, die an einer Regulierung arbeitet. Auch beim Europarat in Straßburg macht man sich darüber Gedanken. Ein gutes Zeichen, so Svenja Hahn, Europaabgeordnete der FDP.
Denn während der AI Act KI-Systeme im europäischen Wirtschaftsraum konkret reguliert, ist es das Anliegen der KI-Konvention, sich auf generelle Grundlagen bei der Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz zu verständigen.
Der Europarat wird häufig verwechselt mit dem Europäischen Rat, also den 27 Staats- und Regierungschefs der EU. Er ist aber kein Organ der EU, sondern ein eigenständiger Zusammenschluss von, seit dem Ausschluss Russlands kurz nach Kriegsbeginn, noch 46 Ländern, darunter die Mitgliedstaaten der EU und 20 weitere Länder, wie Großbritannien, die Westbalkanstaaten und die Türkei. Es gibt über 200 Übereinkommen und Protokolle des Europarats. Die wichtigste ist die Europäische Menschenrechtskonvention. Über die KI-Konvention verhandelt momentan noch ein Ausschuss. In der kommenden Woche soll es soweit sein. Neben den 46 Mitgliedstaaten sind auch außereuropäische Länder wie Kanada und Israel beteiligt, sowie die USA, wo es bislang wenig Regulierung für KI gibt. Dass gerade diese Staaten an Bord sind, ist für die FDP-Politikerin Svenja Hahn entscheidend.
Das ist natürlich aufgrund von verschiedenen Perspektiven und politischen Systemen nicht immer einfach, aber es ist ein wichtiger erster Schritt. Denn sowohl der AI Act als auch die KI-Konvention des Europarats sind nicht das Ende, sondern erst der Anfang von globaler Zusammenarbeit zu künstlicher Intelligenz.
Mit der Konvention soll der erste globale Mindeststandard für KI geschaffen werden. Wer unterzeichnet, muss eine Reihe von Grundprinzipien im Umgang mit KI respektieren. Es handelt sich um ein bindendes Instrument. Im Unterschied zu anderen globalen Initiativen, zum Beispiel im Rahmen der G7, den führenden Industriestaaten, die ebenfalls Standards für vertrauenswürdige KI entwickeln. Allerdings verfügt der Europarat über keinerlei Sanktionsmacht zur Durchsetzung. Momentan streitet man in Straßburg noch über zwei Punkte. Ob der Privatsektor mit einbezogen wird, also ob Tech-Konzerne überhaupt den Regeln unterliegen und ob es Ausnahmen gibt, wenn die KI zum Schutz der nationalen Sicherheit angewandt wird. Auf den letzten Punkt hatten zuletzt auch die EU-Mitgliedstaaten bei den Verhandlungen über den AI-Act gepocht.
Dankeschön. Caroline Born, die für uns nochmal Klarheit gebracht hat in die Institutionen und ihr Vorhaben. Wir haben eben gehört, dass es neben dem AI Act der EU noch ein weiteres Abkommen darüber geben soll, wie wir uns in Zukunft vor schädlichen KI-Anwendungen schützen wollen. Und zwar die KI-Konvention des Europarats. Ein Entwurf dieser Konvention existiert schon, aber der ist bei vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen auf Kritik gestoßen. NGOs aus dem Bereich Digitalisierung und Menschenrechte haben in der vergangenen Woche einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie die Sorge äußern, dass die KI-Konvention nicht die Menschenrechte schützt, sondern die Interessen von Unternehmen und Sicherheitsbehörden. Angela Müller ist Leiterin von der NGO Algorithm Watch in der Schweiz und sie hat dort den offenen Brief an den Europarat vorangetrieben. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen und bevor wir auf ihre Kritik an dem Entwurf eingegangen sind, habe ich sie erstmal gefragt, was für Auswirkungen diese KI-Konvention denn überhaupt haben kann. Denn wir haben ja eben schon gehört im Beitrag, es handelt sich zwar um ein rechtsverbindliches Abkommen, aber Sanktionsmöglichkeiten, um die Regeln dann auch durchsetzen zu können, die gibt es nicht.
Bei der KI-Konvention wird es sich um einen internationalen Vertrag handeln zwischen Staaten, wie im Beitrag gesagt, rechtlich verpflichtendes internationales Recht. Es gibt verschiedene Menschenrechtskonventionen und die sind schon sehr prägend auch fürs internationale Recht und auch allgemein das globale Zusammenleben zwischen Staaten. Es wäre aber eine Rahmenkonvention, das heißt, sie gibt auch nur die Prinzipien vor, auf die sich die Staaten einigen. Und wäre dann auch nicht direkt anwendbar. Das heißt, sie müssen dann auch auf nationaler Ebene durch jeden Staat einzeln umgesetzt werden, in Gesetze, in andere Maßnahmen. Das heißt, wenn ich jetzt der Meinung bin, zum Beispiel, dass ein KI-System meine Menschenrechte verletzt hat, dann kann ich nicht irgendwie direkt nach Straßburg gehen und eine Verletzung der Konvention geltend machen. Aber wenn ich natürlich eine Menschenrechtsverletzung in Straßburg geltend mache, eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention, wird das schon auch relevant sein dann in der Auslegung.
Okay, das heißt aber eigentlich haben wir es hier eher mit einem Regelwerk zu tun, das so eine Art State of the Art markiert. Also wenn in anderen Ländern dann KI-Regelungen verabschiedet werden, kann man sich daran zum Beispiel messen lassen.
Das ist tatsächlich so und wahrscheinlich werden auch die größeren Diskussionen und die größere öffentliche Aufmerksamkeit dann auf nationaler Ebene stattfinden, wenn es darum geht, die Prinzipien wirklich umzusetzen. Trotzdem möchte ich sagen, diese Konvention ist das erste internationale Übereinkommen in diesem Rahmen zu KI und hat schon eine Signalwirkung. Also es ist in gewissem Maße ein Präzedenzfall. Das heißt, es kann jetzt auch nicht darum gehen, einfach mal irgendwas zu machen, um irgendetwas zu haben, sondern man setzt hier einen Standard und der wird prägend sein.
Nun ist ja der Europarat selber ein ziemlich kompliziertes Konstrukt. Neben den eigentlichen Mitgliedern des Europarats waren jetzt zum Beispiel an der KI-Konvention noch andere Länder mit beteiligt. Und dazu gehören die Länder, die Beobachterstatus haben beim Europarat. Und da gehört zum Beispiel die USA dazu. Da ist das Besondere, dass sie zwar kein Stimmrecht haben, aber Mitspracherecht. Also sie haben schon Einfluss in den letztendlichen Text dieser KI-Konvention. Was ich mich jetzt frage ist, was bedeutet das denn eigentlich? Sprechen da Länder mit, die am Ende diese Regeln gar nicht umsetzen müssen, aber andere Länder beeinflussen?
Das wird sich zeigen. Also im Grundsatz stehen die Konventionen anderen offen und ich glaube, das ist auch sehr sinnvoll. Wir wollen ja eben den Schutz von Menschenrechten und Demokratie und das ist das Mandat des Europarats auch nicht als etwas Regionales oder etwas Exklusives verstehen. Die einzige Anforderung, um mitzumachen, ist halt aber, dass man sich zum Mandat des Europarates bekennt. Und das ist eben dieser Schutz von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und das ist dann auch die Grundlage, auf der die Konventionen verhandelt werden. Das heißt, es sind nicht Handelsverträge oder wirtschaftliche Verträge, die man da abschließt, sondern es sind Menschenrechtsverträge. Es sind Verträge zum Schutz der Demokratie. Natürlich ist es klar, die Staaten verfolgen dann da drin trotzdem nicht nur altruistische Werte, sondern natürlich knallharte staatliche Interessen. Und tatsächlich kann es sein, dass Staaten jetzt einen wesentlichen Einfluss ausüben auf die Verhandlungen und dann am Schluss gar nicht den Vertrag unterzeichnen bzw. ratifizieren innerstaatlich, also sich gar nicht eigentlich Teil dieses Vertrags werden.
Ja, und jetzt kommt hier ein großer Kritikpunkt rein, den Sie bringen in Ihrem offenen Brief, nämlich, dass da die Möglichkeit besteht, dass die Privatwirtschaft unter Umständen gar nicht Teil dieser KI-Konvention wird. Jetzt haben Sie gerade auch gesagt, das sind Menschenrechtsverträge, aber man könnte ja da auch sagen, Menschenrechtsverträge, das sind ja Rechte, die Menschen haben gegenüber dem Staat, nicht der Privatwirtschaft. Warum muss die Privatwirtschaft Ihrer Meinung nach trotzdem da mitbedacht werden?
Das ist so, dass Menschenrechte ursprünglich als Rechte gegenüber dem Staat konzipiert sind. Der Staat hat aber auch die Pflicht, vor Menschenrechtsverletzungen zu schützen, also Menschenrechtsverletzungen von Dritten. Und es ist heute auch schon weitgehend anerkannt im internationalen Recht, dass Konzerne zumindest die Pflicht haben, Menschenrechte nicht zu verletzen. Also wenn man denkt an Lieferketten von Rohstofffirmen oder Textilfirmen oder eben auch Techfirmen, denke ich, macht das auch Sinn. Und jetzt haben wir vielfach gesehen, KI ist eben sehr oft in den Händen von Privaten. Zweitens kann KI Menschenrechte beeinflussen. Auch dafür haben wir Beweise. Sie können überwachen, diskriminieren, unsere Privatsphäre verletzen. Und der dritte Punkt, glaube ich, der wichtig ist, ist zu sehen, es geht eben in der Konvention neben den Menschenrechten auch um den Schutz von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und ich glaube, wir haben auch vielfach Beweise gesehen, dass eben auch unsere demokratische Debatte, zum Beispiel von Social-Media-Algorithmen, von KI-Chatbots und, geprägt sind. Also ich glaube, das sind alles Punkte, die zeigen, in diesem Fall sollten natürlich auch Unternehmen von der Konvention gedeckt sein.
Wenn man die Berichterstattung liest über die KI-Konvention des Europarats, dann bekommt man so ein bisschen den Eindruck, als wären die USA der Treiber hinter dieser Privatwirtschaftsausnahme. Ist das tatsächlich der Fall? Sind die USA diejenigen, die da am meisten gepusht haben, dass man die Privatwirtschaft aus der Konvention rausnimmt?
Ich würde sagen, es sind verschiedene Staaten im Raum mit einem Interesse, das Leben für die eigene Tech-Industrie möglichst angenehm zu behalten. Ich glaube, das kann man so sagen. Und natürlich haben diese Staaten unterschiedliches Gewicht. Und man kann sich vorstellen, welche Staaten dann eben ein großes Gewicht haben in solchen Verhandlungen und welche auch die anderen unbedingt mit an Bord behalten möchten. Das ist bis zu einem gewissen Grad Realpolitik. Aber ich denke schon, es ist natürlich besonders stoßend bei einer Konvention, deren Mandat es eben ist, Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu schützen und nicht Industrieförderung zu betreiben.
Es gibt noch eine andere Kritik an der aktuellen Version der KI-Konvention, eine weitere Ausnahme, und das ist die staatliche Sicherheit. Die betrifft ja nun wiederum im Gegensatz zur Privatwirtschaft den Kern der Menschenrechte. Wo sehen Sie denn da die Gefahr? Also was sind Szenarien, die Sie befürchten, die künftig eintreten könnten, trotz KI-Konvention?
Genau, die Idee gemäß dem letzten veröffentlichten Entwurf ist tatsächlich, es gibt verschiedene Optionen immer noch, aber die Grundidee, dass man diesen Bereich der nationalen Sicherheit ausnimmt vom Anwendungsbereich der Konvention. Das heißt dann also, dass die Sicherheitsbehörden keine zusätzlichen Verpflichtungen zu befürchten haben, wenn es jetzt eben, wenn diese Konvention dann auf staatlicher Ebene umgesetzt wird. Das Problem ist einfach, dass unter diesem Deckmantel von nationaler Sicherheit kann sehr, sehr viel Verschiedenes verstanden werden. Und unterschiedliche Staaten, das kann man sich vorstellen, verstehen das auch sehr unterschiedlich. Wir haben doch 46 Staaten, nur schon im Europarat. Wir kennen alle die Diversität dieser Staaten. Zusätzlich ist einfach nationale Sicherheit auch ein sehr vages Konzept. Also es gibt keine rechtliche Definition, auf die man sich allgemein geeinigt hat. Und es betrifft aber halt in der Tendenz oft Kontexte, wo eben, wie Sie angesprochen haben, dieser Menschenrechtsschutz besonders wichtig ist. Also man denke an Migration, an die Überwachung des öffentlichen Raums, aber durchaus auch an solche Dinge wie demokratische Wahlen.
Ist das dann möglicherweise aber auch so ein Einfallstor in der Argumentation, dass dann sämtliche Technologien, die auf dem Markt sind, zählen als eine Technologie, die man braucht, um die innere Sicherheit zu schützen zum Beispiel?
Ich glaube schon, dass ein gewisser Rechtfertigungsdruck dann da ist, wenn man das machen möchte. Aber wiederum, das wird auf der nationalen Ebene umgesetzt und in den verschiedenen Staaten, glaube ich, ist dann auch diese Anforderungen an diese Rechtfertigung sind dann einfach sehr unterschiedlich, oder? Oder es werden mit Ausnahmesituationen kann dann einfach auch sehr, sehr viel entschuldigt oder legitimiert werden.
Wir haben es eben schon besprochen, der Europarat, der ist nicht die EU, aber er besteht natürlich zu einem großen Teil aus EU-Staaten. Welche Rolle spielt denn die EU jetzt bei dieser KI-Konvention? In der EU wird ja gerade der AI Act finalisiert, also das ist das KI-Regelwerk der Europäischen Union. Würden Sie sagen, die EU-Staaten, die sind jetzt schon auch ein bisschen daran interessiert, ihr eigenes Regelwerk zu pushen auf internationaler Bühne, oder spielt das keine Rolle?
Ich glaube, sie sind in erster Linie daran interessiert, das so kompatibel wie möglich zu halten. Was man sehen muss, ist aber, dass das zwei ganz andere Regulierungsansätze sind. Der AI Act der EU, das ist ein Produktsicherheitsgesetz. Also das guckt sich KI an durch die Brille der Produktsicherheit und möchte halt Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte schützen. Und wenn sozusagen die KI-Systeme als genügend sicher beurteilt werden, dann kriegen sie auch wirklich diese CE-Stempel, den man von Kindersitzen und so weiter kennt. Und dann können sie auf den Markt gebracht werden. Das ist wirklich eine ganz andere Logik des Gesetzes, ein ganz anderer Ansatz als bei der KI-Konvention, wo es ein internationaler Vertrag ist zum Schutz von Menschenrechten und Demokratie. Das heißt, sie sind zwei ganz verschiedene Ansätze und sollen sich auch ergänzen. Aber natürlich ist die EU hier besonders interessiert, dass man diese beiden Anforderungen, die da kommen, sowohl aus Brüssel als auch aus Straßburg, dass man die dann möglichst einfach auch vereinen kann in der nationalen Umsetzung.
Jetzt haben wir gerade über Kritikpunkte in diesem ersten Draft gesprochen. Wir haben über die Privatwirtschaft gesprochen. Wir haben über die Ausnahme innere Sicherheit gesprochen. Nächste Woche soll jetzt nochmal abschließend über diese KI-Konvention verhandelt werden. Sehen Sie denn aus der Perspektive der Zivilgesellschaft noch Chancen, dass sich da irgendetwas ändert an diesem ersten Entwurf, der jetzt gerade auf dem Tisch liegt?
Also ich glaube, es muss noch Verhandlungsspielraum geben, weil wirklich verschiedene Optionen, das sieht man auch in der veröffentlichten Version ganz gut, verschiedene Optionen auf dem Tisch liegen. Das heißt, es müssen Lösungen gefunden werden für unterschiedliche Positionen. Was wir sehen werden, ist halt, ob die Konvention dadurch einfach noch mehr weich gespült wird und am Schluss auch wirklich ein Vertrag ist zur Förderung der Interessen von Unternehmen und Sicherheitsbehörden, aber in einem Menschenrechtsgewand, oder ob hier tatsächlich einfach auch Verhandlungsresultate erzielt werden, die dann tatsächlich uns auch zu schützen vermögen.
Sie haben gerade gesagt, es könnte auch sein, dass dieser erste Entwurf eher weich gespült wird. In welche Richtung tendieren Sie da?
Also unserer Meinung nach ist der Entwurf jetzt schon weich gespült. Ich glaube, man hätte hier nochmals anders vorangehen können, wenn es wirklich auch um das Mandat der Konvention geht. Ich glaube, es wurden schon sehr viele Kompromisse, haben den Eingang gefunden in diese Konvention. Wir hätten uns ein höheres Schutzniveau gewünscht, schon jetzt. Aber es ist tendenziell so bei internationalen Verhandlungen, dass halt die ganz, ganz letzten Verhandlungsrunden dann auch nochmals entscheidend sind und auch sehr prägend sein werden. Und das werden wir jetzt nächste Woche sehen. Es ist auch nicht so, dass wir als Zivilgesellschaft alles mitkriegen. Vieles läuft hinter den Kulissen. Die Zivilgesellschaft ist zwar im Plenum der Verhandlungen noch dabei, aber nicht mehr wirklich in den Verhandlungen, wo dann effektiv an der Konvention geschrieben wird. Und das ist natürlich sehr schade, auch für die Qualität der Konvention, glaube ich. Wir wissen alle, das KI-Thema ist eher ein neues Thema. Nicht alle StaatenvertreterInnen sind jetzt, haben wirklich eine Expertise zum Zusammenhang von KI, Menschenrechten und Demokratie. Und diese Expertise fehlt natürlich jetzt auch in gewissen Gremien und auch, ich glaube, die Vertretung der Interessen der Bevölkerung, die dann fehlt.
Angela Müller von der Organisation Algorithm Watch in der Schweiz. Wir danken für das Gespräch. Und wenn die EntscheiderInnen des Europarats in Straßburg zusammenkommen am Montag, dann wird sie und werden andere NGOs erstmal nicht mit am Tisch sitzen.